Pflege faktisch, der Pflegepodcast. Powered by Medifox Dan.
Das man die Personen, die den Podcast gestalten, gar nicht sehen, sondern nur hören kann. Und deswegen dachten wir, drehen wir dieses Mal live auf der Altenpflegemesse den Spieß einmal um und machen einmal die Menschen sichtbar, die normalerweise bei uns den Podcast pflegefaktisch powered by Medifox Dan gestalten. Francesca kennt ihr natürlich jetzt alle schon. Und sie hat natürlich einen ganz wunderbaren Gast mitgebracht, den lieben Till Wandmacher. Es piept schon fleißig nebenbei, es macht gar nichts. Der die junge Pflege vertritt. Und der Podcast ist sozusagen live. Das heißt, sie sind quasi dabei, wenn eine neue Folge von Pflegefaktisch entsteht. Und damit darf ich, glaube ich, auch direkt weitergeben, wenn die Technik passt.
Ja, vielen Dank, liebe Marieke. Wir steigen nahtlos ein, genau, live auf der Bühne. Lieber Till, herzlich willkommen hier bei mir im Podcast bei Pflegefaktisch und diesmal in einem ganz besonderen Setting auf der Altenpflegemesse 2026 in Essen. Erstmal die Frage, bist du gut angekommen und wie geht es dir?
Mir geht's gut. Ich bin müde.
Sind wir alle?
Ja, ich habe heute noch Nachtdienst.
Oha,
ja. Und ja, ich freue mich, dass ich hier bin. Ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt und ich bin... Ich war sehr gespannt, was mich hier erwartet und ja.
Genau, jetzt sind wir auch schon gleich eingestiegen. Ich finde es total cool, dass du dir die Zeit nimmst, obwohl du noch Nachtdienst hast. Aber ich glaube, das zeigt auch den Enthusiasmus vielleicht der neuen Pflege. Und vielleicht kannst du noch zwei Sätze zu dir sagen, lieber Till. Wer bist du, was machst du und warum identifizierst du dich mit der jungen Pflege?
Ja, also ich bin Till Wandmacher, ich bin 24. Und ich studiere dual- und ausbildungsintegriert Pflege an der Universitätsmedizin Göttingen. Und ich glaube, ich bin Teil der jungen Pflege und ich glaube, die junge Pflege hebt sich dadurch etwas ab, dass wir die Pflege als einen stark personenzentrierten Beruf sehen, aber dennoch offen gegenüber Veränderungen sind. Und ich glaube, das unterscheidet uns teilweise etwas von anderen Generationen, was ich nicht negativ meine, weil ich ja selber noch nicht in die Zukunft schauen kann und nicht weiß, wie ich in 30, 40 Jahren drauf bin. Aber ja, so würde ich mich auf jeden Fall beschreiben, offen.
Ja, und vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen, was macht denn die neue Generation eigentlich aus? Also ich stelle mir das immer so auf, ihr kommt einfach mit einem anderen Mindset vielleicht auch. Gibt es vielleicht auch schon einen Unterschied zwischen Ausbildung und Studium? Also werdet ihr auch vielleicht anders vorbereitet auf die Praxis? Also das sind alles so Sachen, die wir gerne diskutieren oder die ich gerne mit dir diskutieren würde. Und vielleicht, wie gesagt, schreibst du nochmal, was macht eigentlich deine Generation aus?
Wir sind super neugierig. Wir wollen viel mehr wissen als das, was diese grundständige Pflegeausbildung uns anbietet. Deswegen haben sich bei mir im Kurs zum Beispiel auch 21 Leute dazu entschlossen, noch das duale Studium dazu machen. Und wir wollen verändern. Wir wollen mit den Veränderungen gehen und wir sind offen darüber, auch unseren Praxisalltag etwas umzugestalten, wenn wir merken, das hilft uns längerfristig. Was vielleicht kurzfristig mehr Arbeit bedeutet, aber längerfristig dazu dient, uns unsere Arbeit etwas zu erleichtern. Da haben wir, glaube ich, wenig Probleme mit. Mhm. Das größte Problem, glaube ich, was wir haben, ist den Gegenwind, den wir selber in der Praxis teilweise erfahren, wenn wir dann auch Veränderungen mit reinbringen wollen.
Mhm. Ich glaube, Gegenwind stellen wir nochmal ganz kurz hinten an, weil ich würde gerne nochmal so ein bisschen in die übergeordnete, was bedeutet das eigentlich, junge Pflege? Und auf der einen Seite hast du beschrieben, ihr seid sehr offen, ihr seid sehr neugierig, ihr wollt was bewegen. Gibt es dann aber auch Grenzen, die ihr setzt?
Ja, die Grenze setzen wir, glaube ich, da, wo es die Individualität unserer PatientInnen angreift. Also wenn wir das Gefühl haben, dass diese Veränderung uns quasi mehr wegbringt vom Bett, das geht schon inhaltlich bei unserem Studium los, wenn ich das Gefühl habe, das Studium bereitet mich eher darauf vor, ins Management oder sowas zu gehen, mhm. also eher vom Bett wegbringt. Da sagen wir ganz klar nein. Also das ist nicht unser Ziel, was wir uns mit diesem Studium erhoffen. Und eine Grenze setzen wir vor allem auch dort, wo es uns zwingt, einen Generationskonflikt zu führen. Mhm. Das ist nicht unser Ziel, das möchten wir nicht. Wir möchten das nämlich gemeinsam machen, kollegial. Und da ist ganz klar unsere Grenze, wenn wir das Gefühl haben, dass nur wir, weil wir vielleicht jung sind und auch durch mehr digitale Erfahrung vielleicht, egal ob Social Media oder andere Dinge sind, wenn wir das Gefühl haben, dass das uns quasi negativ angelastet wird, weil wir vielleicht auch etwas schneller begreifen, was die digitale Kompetenz angeht, da sind wir dagegen, das wollen wir so nicht.
Und aus welchen Gründen hast du dich entschieden, in die Pflege zu gehen? Also welche Erwartungen hast du auch an den Beruf, an vielleicht auch das neue Berufssetting, das wir jetzt ja mühsam, sag ich mal, auf den Weg bringen mit neuen Kompetenzen? Wir haben es gerade besprochen, das BEAP ist, also das Befugniserweiterungsgesetz unter anderem. Mhm. Genau. Wie blickt ihr da drauf?
Ja, also erstmal zu der Pflege. Das wurde mir direkt in meinem Orientierungseinsatz klar, und dass es total die richtige Entscheidung war, jetzt bei mir auch mit der Kinderkrankenpflege, total die richtige Entscheidung war, weil es gibt so ein Wort, das jeder von uns kennt, was eigentlich super leicht über die Lippen gehen sollte, das ist einfach Danke. Mhm. Und wenn ich Dankbarkeit erfahre durch meine PatientInnen, durch die Eltern von den PatientInnen, das bestärkt mich einfach super, und das löst auch in uns allgemein, würde ich sagen, als junge Pflege, enorme Motivation aus, auch etwas umzugestalten. Und meine Erwartung an die Pflege würde ich, glaube ich, daran messen, was Neuauszubildende, also quasi Kurse, die auch unter mir sind, was die an Motivation mitbringen. Ich erfahre das bei mir, dass wir wirklich sehr motiviert sind, auch die Leute, die quasi den Ausbildungsteil absolvieren. Und das ist meine Erwartung, dass das so bleibt, dass die Menschen in die Pflege gehen, nicht nur, weil sie vielleicht dann durch dieses Dreischicht dann am Ende vielleicht ganz gut verdienen oder das auch heute einer der bestbezahltesten Ausbildungen in Deutschland ist, sondern auch wirklich diese intrinsische Motivation da ist, den Menschen in wirklich schweren Situationen, in den verletzlichsten Situationen, die sie haben, zu helfen. Das ist meine Erwartung, die ich an die Pflege habe, dass auch die neuen, jüngeren Auszubildenden diese Motivation mit sich bringen und vor allem, dass das Hand in Hand laufen mit der älteren Generation ein bisschen besser funktioniert, als es derzeit der Fall ist.
Gutes Stichwort, nochmal die Generation, jetzt wenn wir nochmal bei dem Rückenwind auch einsetzen. Also es gibt, aktuell ist die Situation so, dass viele Altersstufen, also viele Generationen zum ersten Mal gemeinsam auf dem Arbeitsmarkt sind. Du hast es schon gesagt, es ist ein bisschen Rückenwind und auch ein bisschen vielleicht, ja, wie soll man das sagen, Herausforderungen sind mit den älteren Generationen. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen beschreiben, wo da so, ja, wo es vielleicht knallt, sagen wir es mal so.
Also knallen tut es da, wenn ich Inhalte quasi aus meinem Studium versuche, mit in die Praxis zu bringen. Weil das Studium, das gibt es halt einfach noch nicht so lange. Das, was ich mache, also praxisorientiert Pflege zu studieren. Und da lernen wir nun mal auch wirklich Sachen, die in der Ausbildung nicht drankommen. Und wenn man versucht, das in die Praxis zu implementieren, da stoße ich häufig auf Gegenwind. Ich stoße auch teilweise auf Gegenwind, wenn ich allein erwähne, dass ich Pflege studiere, weil mir Menschen unterstellen, dass mein Ziel ist, halt quasi vom Bett wegzukommen. Und ja, das sind so die häufigsten Grenzen, die ich erlebe. Und vor allem, wenn ältere Generationen sich, weil es bei ihnen noch nicht die Möglichkeit gab, sich dadurch angegriffen fühlen, dass es mittlerweile neue Möglichkeiten gibt, sich in der Pflege aus- und weiterbilden zu lassen. Da sind, glaube ich, so die größten Reibungspunkte, die ich erlebe. Und dass wir, wenn wir mit der Entwicklung mitgehen wollen, uns teilweise auch unterstellen müssen, dass wir faul sind.
Okay, zwei Punkte. Woran glaubst du, liegt das, dass möglicherweise die anderen Generationen sich vielleicht ein bisschen angegriffen fühlen? Und hat das nicht durchaus auch etwas mit Kommunikation zu tun. Also, dass man, dass sowohl die da sind in der Pflege, als auch die junge Generation, die jetzt nachkommt, einfach mehr miteinander sprechen müsste. Das ist einmal so die eine Frage. Und die andere Frage auch nochmal, ja, woran liegt es im Endeffekt?
Also ich bin ja ein Fan davon, so eine Diskussion so plural, also so divers wie möglich zu gestalten. Und dazu gehört natürlich auch der Austausch zwischen unterschiedlichen Generationen. Da hapert es halt am meisten, weil wenn man einfach nur darüber sprechen, mit mir darüber sprechen würde, was mein persönliches Ziel mit diesem Studium ist, dann würden sie erfahren, dass ich halt eigentlich eine ganz andere Intention oder habe oder eine ganz andere Hoffnung. Also die Kommunikation, die ist halt wirklich, glaube ich, allgemein in der alltäglichen Praxis wirklich ein bisschen zu kurz. Und vor allem auch, dass die Kompetenzen, also wir haben ja gestern auch darüber gesprochen, dass die Digitalkompetenzen, wenn man halt an KI denkt, direkt daran denkt, dass meine Arbeit übernehmen soll. Das, was ja eigentlich der Fall ist, sie soll mich unterstützen und mir die größte Last im Praxisalltag, die Dokumentation beispielsweise, einfach ein bisschen wegzunehmen, weil es wirklich, wenn ich jetzt auf die Station gehen würde und ich fragen würde, was nervt euch am meisten, dann wird die Antwort Dokumentation sein. Und es soll aber nicht so sein, dass quasi uns das abnimmt, sondern uns eher vielleicht so einen kleinen Stupser gibt oder eventuell uns auch auf Dinge aufmerksam macht, auf die wir vielleicht gar nicht gekommen wären, weil wir halt einfach, weil die Schulung teilweise fehlt und so. Das sind so die Dinge, die, glaube ich, dazu diesen Konflikt führen, die aber meiner Meinung nach super leicht zu lösen wären, wenn man es dann halt einfach mal richtig machen würde.
Ja, ich finde, das ist total spannend, da einfach hinzugucken. Und jetzt sind wir auf der Messe und wir sprechen ganz viel über Digitalisierung, Kompetenzen, neue Techniken. Und es ist einfach so, die Einrichtungen müssen sich digitalisieren und die Digitalisierung ist einfach da. Jetzt erstmal so auch nochmal die Frage an euch im Studium beziehungsweise in der Ausbildung. Wie wird Digitalisierung da gelernt? Oder wie werden euch Kompetenzen beigebracht und welche, um die digitalen Tools, die neuen Technologien vielleicht auch zu bedienen, um eben diese Kommunikation auch entgegenzubringen, was es denn heißt, wenn ich digital arbeite.
Also bevor wir das erste Mal in die Praxis gegangen sind, hatten wir eine Meona-Schulung. Das ist so das größte Dokumentationsprogramm, was wir in der Klinik haben, wovon man jetzt aber ein bisschen abgeht, weil es pleite ist. Aber es gibt ganz viele unterschiedliche Programme an der UMG. Da hatten wir nur diese eine Schulung. Dann war ich auf Station, die haben noch mit Papierakten dokumentiert. Dann gab es welche mit ISA, wo ich gar keine Schulung hatte, genauso wie bei der Papierdokumentation. Das ist auch gar nicht mal so einfach, wenn man da mit einem Vierfarben-Kugelschreiber und einem Lineal irgendwelche Sachen in die Kurve rechnen zeichnen möchte. Das ist halt ein Problem, das offen darzulegen. Die Räume dafür zu schaffen, dass man solche Dinge ansprechen kann, die sind als Studierender gar nicht mal so einfach. Also ich bin ja quasi ganz unten so in dieser Kette da in der UMG. Ich gehöre zu diesen 2300 Mitarbeitenden, die allein im Pflegedienst der UMG arbeiten, noch gar nicht so richtig mit dazu. Man hat quasi gar nicht so richtig die Stimme. Und das ist ja schon ein totaler Fehler. Also, weil wenn man sagt, oh, ich stecke ganz viel Hoffnung in die neue Generation Pflege, aber denen im Umkehrschluss den Raum dafür nicht zu geben, ihre Bedenken anzusprechen, dann wird das so eine never-ending story. Also dann kann man die Diskussion auch noch über Jahrzehnte weiterführen. Und deswegen bin ich auch so froh, dass ich heute hier bin, weil ich werde natürlich auch einen Bericht darüber schreiben und das wird dann hoffentlich vielleicht auch mal bei der Pflegedirektorin landen. Aber ja, das ist halt ein Teil der Kommunikation, die halt so leider noch nicht stattfindet.
Ich wollte gerade sagen, ich finde es total cool, dass du da bist und da quasi deine Stimme der Pflege gibst, wenn wir nochmal so in diesen digitalisierten Prozessen unterwegs sind. Also Klinik ist, glaube ich, noch was anderes. Und ich musste gerade schmunzeln, weil wir sind hier auf der Altenpflegemesse. Also es gibt genug Dokumentationsprogramme. Also es gäbe eine Möglichkeit, aber es ist doch sehr heterogen, ne? Wenn du sagst, dass einige Stationen noch auf Papier dokumentieren und einige halt schon Strukturen haben, digitale Strukturen haben. Aber vielleicht nochmal so direkt in die Ausbildung, in die Theorie. Wie wird dort Digitalisierung gelehrt? Also unabhängig davon, dass man auf ein Programm geschult wird. Aber es geht mir nochmal darum zu gucken, welche Ansätze bekommt ihr? Also ich brauche ja eine Kompetenz dazu. Also ich muss verstehen, was macht eine Technikkompetenz? Was macht das digitale Tool? Ich muss verstehen, möglicherweise mit neuen Daten umzugehen. Also nicht das, was ich vorher auf Papier mir zusammengesucht habe, im Übergeordneten, was auch immer funktioniert hat. Aber jetzt habe ich ja viel mehr Möglichkeiten und viel mehr Daten auszuwerten. Also das ist so mein Blick auf die Dinge, wie ich auf Digitalisierung und vor allem die Kompetenzen drauf schaue. Ist das wirklich Thema in der theoretischen Ausbildung oder wie geht man damit um?
Also in der Berufsschule ist es noch kein Thema. Ich weiß aber, ich habe mit einer Dozentin gesprochen, die sind gerade dabei, ein neues Curriculum auszuarbeiten und da wird es Thema sein. Bei mir in der Hochschule, da ist es im Prinzip Thema, wenn es darum geht, wissenschaftlich zu arbeiten. Da lernen wir quasi Datenbanken zu nutzen. Dann lernt man auch den Umgang mit KI, aber eher so in der Richtung des Plagiats, also ein Plagiat zu vermeiden, mhm. wissenschaftlich qualitative Quellen herauszufinden. Mhm. Und in der Berufsschule, da habe ich manchmal das Gefühl, dass unsere DozentInnen so die Meinung haben, ja, das ist ja die junge Generation, die können ja irgendwie digital arbeiten, die sind da ja mit so ein bisschen groß geworden. Aber das ist, endet halt häufig so eher darum, dass halt KI uns die Arbeit dann total abnimmt. Also wirklich einfach zum Beispiel, da ist die Aufgabe, man hat einen Fachartikel, der soll gelesen werden und dann soll vielleicht im Rahmen vom Homeschooling das ausgearbeitet werden. Ja, das Dokument wird bei ChatGPT reingehauen und dann sagen wir, fass mir das mal bitte zusammen, weil man keinen Bock hat, das alles zu lesen. So sieht das leider noch aus, aber so mit neuen Daten so richtig umzugehen, das lernen wir an der Berufsschule gar nicht. Und das ist eigentlich fatal, wenn man daran denkt, dass wir nur einer von drei Kursen sind, die quasi akademisch ausgebildet werden, noch dazu. Ist das halt, also wird das, findet das jetzt noch gar nicht statt. Ich weiß, dieses Curriculum soll dann spätestens am nächsten Jahr, September, quasi stattfinden und ausgebildet werden. Das ist auch gut so. Dass es so ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, ist klar. Aber so derzeit ist es echt noch ziemlich mangelhaft.
Ja, ist eigentlich total spannend. Ne? Wir reden immer über Digitalisierung der Prozesse und die Einrichtungen müssen sich digitalisieren, aber die Vermittlung der Kompetenzen ist noch ausbaufähig, würde ich sagen. Wenn wir jetzt nochmal sprechen, wo hilft dir die Digitalisierung wirklich in deinem pflegerischen Alltag? Also was ist so der Gamechanger für dich gewesen? Auch in Anbetracht dessen, dass vielleicht die Wahrnehmung entstehen könnte, du wärst faul, das hast du am Anfang gesagt. Das würde ich gerne nochmal aufgreifen. Also wo nutzt du es wirklich praktisch in deinem täglichen Arbeiten?
Ich war tatsächlich jetzt auf der frühen Neugeborenenstation und da war in jedem Zimmer ein Computer. Und das fand ich total klasse, weil ich einfach mehr Zeit in den Zimmern der PatientInnen sein kann, mit den Eltern sprechen kann, gerade bei, wenn es ganz viele Fragen gibt und so. Und ich quasi anders priorisiere, glaube ich, als es vielleicht ältere Pflegefachpersonen tun. Und ich quasi die Dokumentation schon für sehr, sehr wichtig halte, aber nicht für das Wichtigste. Mhm. Das Wichtigste ist für mich ganz persönlich, die PatientInnen und in meinem Fall halt auch noch die Eltern, die anderen Zugehörigen. Da erleichtert mir Digitalisierung einfach, weil ich möchte sie nutzen und vor allem bei der Dokumentation fällt es, oder glaube ich zumindest, würde es mir definitiv leichter fallen, wenn sich so eine KI-gestützte, beispielsweise eine KI-gestützte Dokumentation so ein bisschen implementieren würde. Da würde es mir auf jeden Fall erleichtern, also meine Arbeit definitiv erleichtern. Und da würde, glaube ich, so ein bisschen der Eindruck entstehen, man sei faul, wenn man diese Arbeit halt so ein bisschen zurückstellt. Also wenn man sagt, okay, es ist nicht mehr so viel Zeit, wenn man es wirklich richtig benutzt. Das heißt, ich habe die Zeit und leider ist es häufig so, dass man halt von 13 Uhr bis 14 Uhr zwei Dienste hat, also Früh- und Spätdienst, und da finden dann die Übergaben statt. Und nach der Übergabe dann dokumentieren die meisten, was schon eigentlich viel zu spät ist. Weil man weiß teilweise gar nicht mehr, was morgens um 6 oder um 7 passiert ist. Das ist schon teilweise viel zu spät. Mhm. So, und ich habe dann den Vorteil, wenn ich das direkt im Zimmer machen kann, kann ich vielleicht auch 20 Minuten früher nach Hause gehen und niemand hängt mir das an. Und das ist der Punkt, wo dann Leute vielleicht auch sagen würden, okay, der ist faul, der hat eigentlich gar keinen Bock, hier zu sein. Nee, das ist halt einfach, dass man sich vielleicht die Sachen anders priorisiert, weil normalerweise soll es ja so sein, dass quasi eine Handlung vorgenommen wird, eine Intervention bei den PatientInnen und das muss dann direkt danach dokumentiert werden.
Ja.
So soll es ja eigentlich sein. Jetzt war ich auf einer Station, da waren im Zimmer die Computer, ich war der Einzige, der das benutzt hat. und hatte dann am Ende halt einfach nicht mehr so viel zu tun. Und ich meine, ich könnte da jetzt noch 20 Minuten da so sitzen und irgendwie den anderen vielleicht bei der Dokumentation zuschauen. Oder ich spare mir meine Energie für den nächsten Dienst und für den weiteren Dienst und bin am Ende einfach viel zufriedener. Mhm.
Ja, sehr schön beschrieben. Vielleicht auch in Anbetracht der Zeit nochmal so das Thema Datenschutz. Ich weiß, das ist immer nicht so ein cooles Thema, aber es taucht trotzdem immer wieder auf. Also wie erlebst du in Bezug auf die Digitalisierung auch den Schutz der Patientinnen-Daten? Also ist das auch Thema oder ist es tatsächlich auch eher ein Unsicherheitsfaktor im Alltag?
Es ist ein Thema und es bereitet mir teilweise Sorgen, weil ich jetzt gerade in meinem externen Einsatz in der stationären Langzeitpflege, also in einem Altenheim, schon, ich würde schon fast sagen, fahrlässigen Umgang mit PatientInnen-Daten mitbekommen habe. Ja. Also da wurden teilweise, wenn man sich die Arbeit erleichtern wurde, wurde der Patient bei ChatGPT beschrieben und dann wurde gesagt, schreibe mir heute eine Pflegeplanung. Also da war Name, da war Geburtstag, da war Diagnose, alles war da drin und dann kam halt etwas rein und das, ich war auf einem geschützten Demenzbereich, das heißt, die Leute hatten eine ähnliche Diagnose und da wurde teilweise einfach nur der Name geändert, Copy-Paste und dann so in die Dokumentation eingepflegt. Das ist wirklich ein Punkt, wo ich so ein bisschen an meine Grenze gestoßen bin und wo ich auch im Team ein bisschen angeeckt bin, weil ich das halt, ich finde es halt einfach wirklich schlecht. Also ich finde es nicht okay, aber die Begründung, als ich die Leute dann darauf angesprochen habe, war ja quasi, ich speichere das ja nicht. Und da habe ich wiederum halt gefragt, so ein Einverständnis dafür hast du trotzdem auch nicht bekommen, das so zu nutzen. Du weißt nicht, was da passiert. Und als ich dann am nächsten Tag auf diesem Computer war, war dann halt so, wenn man sich bei einem ChatGPT mit einem Account anmeldet, sieht man auch schon den Verlauf, was quasi so gesucht wurde. Und dann stand das da halt. Dann habe ich gesagt, okay, also von nicht gespeichert kann man hier nicht sprechen. Und das ist wirklich da musste ich wirklich schlucken. Und da wurde es mir auch wirklich echt nochmal sehr, sehr deutlich, dass da wirklich noch massiv auch an rechtlicher Schulung notwendig ist, um da den richtigen Umgang zu lernen. Ja.
Ja, ich glaube an dieser Stelle, ich habe auch ein bisschen gezuckt, ist vielleicht der Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt den Podcast hören oder uns hier auf der Bühne sehen, vielleicht einfach keine Patientendaten in ChatGPT hochzuladen. Und noch die Frage, so die ethische Grenze, wo ist für dich bei der Digitalisierung ein Stück weit die ethische Grenze vielleicht auch?
Da, wo es die Individualität meiner Patientin angreift. Also sobald ich das Gefühl habe, dass die Dokumentation nicht mehr wirklich personenzentriert stattfindet, da ist bei mir eine Grenze, wo ich sage, okay, nee, da mache ich es lieber selbst, da tippe ich lieber. Bin aber tatsächlich optimistisch, dass wenn man sich ordentlich schulen lässt, dass das nicht der Fall sein wird. Da gehöre ich, glaube ich, eher zu dieser Gruppe, die da recht optimistisch in die Zukunft blickt. Aber das ist wirklich so ein Punkt, da musste ich auch, glaube ich, gar nicht lange drüber nachdenken. Wie gesagt, wo ist die Individualität der einzelnen Personen, der Patientin, Bewohnerin, Klientin angreift? Da ist für mich eine Grenze, wo ich sage, das geht in eine falsche Richtung. Mhm. So darf Pflege nicht aussehen. Mhm. Und da würde ich nicht mitmachen.
Mhm. Ja, ein ziemlich deutliches Statement. Also auch vielen Dank dafür. Und ich weiß, du sitzt ein bisschen auf den heißen Kohlen und du hast, wie gesagt, noch Nachtdienst. Also vielen Dank nochmal, dass du die Zeit nimmst. Und was möchtest du zum Abschluss noch den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben? So, deine drei ultimativen Lifehacks, Tipps.
Also ich habe jetzt vorhin viel darüber gesprochen, wo wir quasi mit den älteren Generationen anecken, wo ich aber wirklich stark von der älteren Generation profitiere, sind halt einfach menschliche Umgänge mit den PatientInnen. Auch die Verarbeitung von eventuell traumatischen Erlebnissen. Ich hatte direkt in meinem ersten Einsatz eine Sterbebegleitung bei dem dreijährigen Mädchen gemacht. Und da musste ich halt von der älteren Generation, einfach weil sie es häufiger erlebt haben, den Umgang lernen. Dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Ich lerne viele praktische Skills bei den älteren Menschen. Das ist mir wirklich wichtig, das nochmal zu sagen, wenn ich vorhin schon die ganze Zeit darüber gesprochen habe, wo wir anecken, weil ich nicht möchte, dass das in so einem Jung gegen Alt-Konflikt endet, sondern eher du hilfst mir, ich helfe dir, du hast die Erfahrung, ich bringe vielleicht neue Perspektiven ein. So soll Qualität in der Pflege aussehen, meiner Meinung nach.
Ich glaube, das ist gar nicht so rübergekommen, sondern es war eher wirklich differenziert hingeguckt, wo sind einfach die Problematiken zwischen den einzelnen Generationen. Und von daher auch nochmal vielen Dank, dass du das mit auf den Weg genommen hast. Den Podcast gibt es dann im Laufe des Tages spätestens morgen zu hören. Und genau, vielen Dank, dass du da warst.
Danke.
Und in diesem Sinne übergebe ich wieder an Marieke.
Auf jeden Fall ein Applaus wert, oder? Für die junge Pflege. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Und ja, heute noch eine gute Nachtschicht. Ich hoffe, dass du gut durchkommst. Und hier geht es.
Powered by MediFox Dahn.